Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Mehr als 20 Jahre lang wohnen Andreas und Heidrun Anschlag in Deutschland. Sie haben in Österreich geheiratet, dann ziehen sie in die Bundesrepublik und gründen eine Familie. Andreas Anschlag verreist häufig für die Arbeit ins Ausland. Er ist Spezialist für Spritzgießtechnik. Von außen betrachtet wirkt das alles sehr normal, fast schon langweilig. Aber hinter dieser Fassade führt das Ehepaar ein Doppelleben. Er ist ein Agent, sie ist eine Agentin und beide spionieren für den russischen Auslandsgeheimdienst. Dann, es ist das Jahr 2011, schlägt plötzlich die Spezialeinheit GSG 9 zu. Andreas Anschlag wird in Dürrwangen, das ist bei Balingen im Zollernalbkreis, festgenommen und seine Ehefrau geht den Ermittlern ebenfalls ins Netz. Die beiden landen in Stuttgart vor Gericht und plötzlich fragen sich alle, wer diese zwei Menschen wirklich sind und welche Geheimnisse sie nach Russland verraten haben. In dieser Folge von Akte Südwest sprechen wir über eine filmreife Spionagegeschichte, die sich genauso abgespielt hat, und zwar mitten in Deutschland. Mein Name ist Moritz Klaus, ich bin Redakteur bei der Südwestpresse in Ulm und zu Gast ist diesmal Raimund Weible. Er war viele Jahre Korrespondent unserer Zeitung in Tübingen und später dann auch in Stuttgart und er hat auch über diesen kuriosen Spionagefall berichtet, mit dem wir uns in dieser Folge beschäftigen. Hallo Raimund, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich, dass wir das machen können zusammen.
Du warst ja schon mal bei uns im Podcast zu Gast in einer der beiden Folgen zum Amoklauf in Winnenden. Und als ich dich vor einer Weile gefragt habe, ob du Lust hast, bei Akte Südwest über die Geschichte von Andreas und Heidrun Anschlag zu erzählen, da hast du erstens sofort zugesagt und zweitens, du hast mir geschrieben, dass das einer der exotischsten Prozesse war, über die du je berichtet hast.
Das stimmt, ich war natürlich in meiner Zeit als Redakteur, Reporter, Korrespondent in vielen Prozessen. Ich habe da sehr viel mitgekriegt, aber ein Spionageprozess, da gab es sonst nichts. Also es war mein einziger. Ist auch wirklich sehr, sehr selten, so ein Prozess. Und dass er dann ausgerechnet auch in Stuttgart über die Bühne ging, das war ja nun auch, ich sage mal, ein Zufall. Und dass ich dann auch dabei sitze, dass ich dann auch zuständig bin dafür als Korrespondent, das hängt einfach dann zusammen mit diesem Zweitwohnsitz von diesem Agenten, der ja da bei Balingen gewohnt hat.
Dann würde ich sagen, wir spannen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht länger auf die Folter, sondern beginnen gleich mit dem Fall, und zwar mit dem Tag, an dem Andreas und Heidrun Anschlag festgenommen wurden. Gleich geht's los.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch Ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Die Bundespolizei, die hat im Oktober 2011 zugeschlagen und das Agentenehepaar festgenommen. Viel wichtiger als der Monat ist aber der genaue Wochentag. Es war nämlich ein Dienstag und dafür gab es einen sehr guten Grund.
Ja, der Grund war, dass in Michelbach, wo der Hauptwohnsitz war, also Michelbach bei Marburg, dass da immer Sendetag war. Ne? Also da haben die Spione ihre Informationen Richtung Moskau geschickt auf verschiedenem Weg. Und die Fahnder wussten das, die hatten das schon vorher ermittelt und sie kamen dann also morgens um 7 Uhr und da trafen sie, also die Hausfrau, die Heidrun Anschlag, trafen sie im Mansardenzimmer beim Senden an. Die saß da also vor ihrer Apparatur und bei der Arbeit und wurde total überrascht von dem Besuch der Fahnder. Und ein Staatsschützer hat dann auch im Prozess berichtet, dass die ganze Apparatur gelaufen sei, der Kurzwellenempfänger war, da war sogar noch die Frequenz sichtbar, 576,2 Hertz. Ja. Aber gleichzeitig wurde dann auch ihr Mann, der Andreas Anschlag, in diesem beschaulichen Dorf Dürrwangen an der Schwäbischen Alb, wo ein Haus der Volkskunst gibt, des Schwäbischen Albvereins, über das ich immer wieder mal berichtet habe. Deswegen war mir Dürrwangen ein Begriff. Ja. Also genau dort in diesem kleinen Dorf ist er dann zeitgleich festgenommen worden von der GSG 9.
Beide sind festgenommen worden und es wurden ja aber auch einige Dinge sichergestellt an dem Tag.
Ja, also auf diesem Schreibtisch in dem Mansardenzimmer, ne, in Michelbach, da lag ein roter Kalender mit dem Funkplan drauf. Ja. Und die Fahnder stellten auch Funksprüche und wie sie sagten, eine Unzahl von Datenträgern sicher. Und bei der Durchsuchung des Hauses fanden sie dann auch noch zu ihrer Überraschung richtig Kies, also Geld, nämlich 35.000 Euro und 30.000 Schweizer Franken. Und dann noch ein elektronisches Haushaltsbuch. Ne? Die Anschlags haben also ganz fein Buch geführt über ihre Einkünfte. Ja? Und die nannten auch dieses Haushaltsbuch, dieses elektronische, nannten sie ihr Eichhörnchen-Haushaltskasse. Ja? Und wenn sie dann Geld zurückgelegt haben, dann zeigten sie sich dann auch zufrieden, haben sich selber gelobt mit dem Satz, Eichhörnchen waren wieder sehr tüchtig. Und wo jetzt dieses Vermögen angelegt war, kann ich nicht sagen. Vielleicht war ich auch nicht dabei. Das waren ja nun viele Prozesstage. Ich konnte nicht alle besuchen. Aber wo das genau angelegt war, weiß ich nicht. Aber es waren 690.000 Euro.
Wenn ich mir russische Spione vorstelle, da geht meine Fantasie ziemlich schnell mit mir durch. Also ich glaube, ich habe da einfach zu viele James Bond und andere Filme gesehen. Aber ich nehme mal an, dass die beiden mit der klischeehaften Darstellung von Spionen aus großen britischen oder amerikanischen Filmproduktionen eher wenig gemeinsam hatten, oder?
Ja, also für mich war eigentlich das Auffällige das Unauffällige. Ne? Andreas Anschlag, also als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, da trug er ein gestreiftes Hemd, also relativ altbacken und einen genauso altbackenen Polunder. Oder manchmal kam er mit einem gelb gestreiften Poloshirt kam er an in den Gerichtssaal. Er hatte graue und kurzgeschnittene Haare, Geheimratsecken, ein Dutzend Geschichten, also kein Filmgesicht. Ja, also auf jeden Fall kein James Bond. Also man kann sich den nicht vorstellen, also dass er da jetzt an der Theke sitzt und dann seinen Martini-Gin-Cocktail bestellt und diese berühmten Worte sagt, geschüttelt, nicht gerührt. Und die Tina, also die Frau Anschlag, die Heidrun Anschlag, die war, muss ich sagen, ein bisschen modebewusster gekleidet. Ja, die gepflegte Erscheinung, orangefarbener Pullover mit V-Ausschnitt und die langen blonden Haare trug sie hinten zusammengesteckt.
Du hast gerade schon gesagt, Heidrun Anschlag, die hieß auch Tina und das führt uns gleich zu einem Punkt. Normalerweise nennen wir in unserem Podcast ja nicht die Namen der kriminellen Personen, auch aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes. Oft haben diejenigen ja ihre Strafe einfach abgesessen und dann haben sie auch ein Recht darauf, in ein möglichst normales Leben zurückzukehren. In dieser Folge nennen wir aber die Namen und es hat einen einfachen Grund. Andreas und Heidrun Anschlag, nach allem, was wir wissen, heißen in Wirklichkeit nicht Andreas und Heidrun Anschlag. Wir wissen aber auch gar nicht, wie sie wirklich heißen. Das waren einfach die Namen, die in ihren Pässen standen. Und sie hatten aber auch noch weitere Namen.
Ja, also mit Anschlag wurden sie angeredet und die haben sich ja auch nicht dagegen gewehrt. Aber es kam dann auch raus, also dass die Heidrun-Anschlag mal aufgetaucht ist unter dem Namen Freud. Ja, also es klingt auch sehr österreichisch, sehr wienerisch. Ja. Und die haben sich dann auch, wenn sie mal angeklopft haben beim russischen Generalkonsulat in Bonn, dann haben sie Sascha und Olja Rost haben sie sich da gemeldet. Ja. Und ihre Decknamen, also beim Geheimdienst, waren Tina und Pitt.
Man sieht daran schon, die haben sich beide eine falsche Identität aufgebaut und das ist jetzt was, damit haben die meisten Menschen, glaube ich, eher weniger Erfahrung. Deshalb würde mich interessieren, wie genau läuft sowas denn ab? Wie kommt man an eine falsche Identität?
Für mich war das Frappierende, dass das eigentlich total aufgeklärt werden konnte. Ja? Man denkt sich ja immer, ja, die kommen dann schon aus Russland und haben schon eine neue Identität. So war das offenbar nicht. Es war wirklich sehr, sehr tricky, wie sie das gemacht haben. Wobei sie durchaus auch Hilfe hatten von verschiedenen Personen, auch zugänglichen Beamten, muss man schon sagen. Und eine Figur dabei bei diesen Beamten, das war der Gemeindesekretär von Wildalpen. Kennt kaum jemand, ein kleines Dorf mit 434 Einwohnern heute in der Steiermark. Ich bin geografisch interessiert, ich habe dann gleich nachgeschaut, also am Nordfuß des Hochschwabmassivs. Ja. Also wirklich aber weit, weit draußen in einem Dorf, dessen Fläche aber riesig ist. Also es ist halb so groß wie die ganze Stadt Wien. Ja. Und in dieser Idylle dort half ihnen ausgerechnet ein ehemaliger SS-Obersturmführer Adolf Slavik. Und das war ein Wirtschaftsjurist und der wurde wohl während der Zeit, als Österreich noch unter russischer Besatzung stand, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, von russischen Agenten angeworben. Und der machte in Wildalpen mit seiner Frau zusammen Urlaub, ja, und freundete sich da mit diesem Gemeindesekretär an. Wie das dann ganz genau kam, die Anschlags, den dazu gebracht haben, jetzt da vorstellig zu werden auf dem Rathaus, das kann ich nicht sagen. Der Slavik hatte sich mit diesem Gemeindesekretär angefreundet und kam im Dezember 1984 zu ihm und hat ihn um einen Gefallen gebeten. Und er solle nämlich einen Staatsbürgerschaftsnachweis für Andreas Anschlag ausstellen. Ja, also da war der Andreas alleine, aber gar nicht dabei. Ja? Und es war dann vor Gericht auch ein Chefinspektor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in Wien. Der war vor dem Strafsenat als Zeuge, wurde der gehört. Und der hat gesagt, also der Slavik, der hat diesem Sekretär Honig um den Mund geschmiert, ums Maul geschmiert.
Das klingt ja aber trotzdem so, dass dem Gemeindesekretär eigentlich aufgefallen sein muss, dass da was nicht mit ganz rechten Dingen zuläuft. Hatte es für den irgendwelche Konsequenzen für den Mitarbeiter, dass er das dann ausgestellt hat?
Ja, also das hatte dann schon Konsequenzen. Es gab dann auch Ermittlungsverfahren gegen ihn. Aber er hat es einfach mal getan. Wahrscheinlich hat er seine Bedenken zurückgestellt und hatte auch einen kleinen finanziellen Vorteil davon. Den Slavik hat ihm 3.000 Schilling bezahlt. Wir waren ja da noch vorm Euro. Ne? Rund 220 Euro waren das. Dieser Chefinspektor hat aber gesagt, das war nicht ausschlaggebend. Also es war einfach, sagen wir, so ein Freundschaftsdienst. Und Slavik hat dann dem Beamten eine gefälschte Standesamtsurkunde aus der argentinischen Kleinstadt Valentin Alsina hat er vorgelegt. Danach war es klar, dass Andreas Anschlag dort als Kind österreichischer Auswanderer am 6. Dezember 1959 geboren wurde. Und außerdem hat der Slavik dem Gemeindesekretär ein Dokument vorgelegt, wonach also Andreas Anschlag in Linz wohne und technischer Kaufmann sei.
Und diese vermutlich gefälschten Dokumente haben dann gereicht, um an einen echten Pass zu kommen.
Er hat ihm also zunächst einmal diese Urkunde ausgestellt, dass er österreichischer Staatsbürger ist. Und daraufhin, wenn man das hat, dann kann man ja dann auch zum Pass kommen. Mhm. Ja, und dann ganz legal, ja, also wenn es mal so weit ist, ja. Wobei, also ich möchte noch eines sagen, das ist wirklich putzig mit dieser Linzer Adresse. Diese Linzer Adresse gehörte zu einem Mädchen- und Frauenwohnheim. Und da sagte dieser Verfassungsschützer, da konnte gar nie ein Mann wohnen, ja. Also das war, also man hätte da schon auch vorsichtig werden können, ja, wenn man da ein bisschen nachgeforscht hätte. Aber das hat natürlich diesem Gemeindesekretär nicht gemacht. Ne? Dann hat er also einen Meldezettel hat er ausgestellt auf die Adresse dieser Familie in Wildalpen, wo der Andreas Anschlag angeblich ein Zimmer bezogen hatte. Und dann bestätigte er, dass er österreichischer Staatsbürger war. Und dafür war eigentlich dann noch eine Unterschrift, ne, des Antragstellers natürlich war da notwendig, aber weil der Herbert Anschlag nicht da war, da hat er einfach dieser Slavik unterschrieben mit dem Namen von Anschlag.
Direkt vor dem Gemeindemitarbeiter.
Ja. Und dann ging es halt, die Sache ging dann eben weiter. Ja, dann war dann die Bezirkshauptmannschaft in Liezen war dann zuständig und die hat dann dem Andreas-Anschlag einen Reisepass ausgestellt. Ja. Und das war dann nun wirklich ein echtes und kein nachgemachtes Dokument, ja, sondern mit dem konntest du rumreisen, da wurde niemand irgendwie stutzig.
Mhm. Das heißt, der Andreas-Anschlag ist schon auf einem sehr kuriosen Weg zu seinem Pass gekommen. Wie war es denn bei seiner Frau Heidrun? Die hat ja auch einen Pass und eine Identität gebraucht.
Ja, da ging es eigentlich fast auf ähnlichem Wege, nur dass er jetzt nicht der Herr Slavik tätig geworden ist, sondern es war ein Diplomat der russischen Botschaft in Wien. Und der hat sich dann auch eine andere Gemeinde ausgesucht für die Heidrun-Anschlag, nämlich Hornstein im Burgenland, ne? 2700 Einwohner. Und der gab dann an vor im Rathaus, also dass es ihm um Gräber russischer Gefallener ging. Und das war offenbar ein Türöffner in Rathäusern. Also wenn du mit so einem Anliegen kommst, da haben die Leute Verständnis so, und die versuchen dir dann auch zu helfen. Und auch der hat jetzt nun das Vertrauen des Gemeindesekretärs gewonnen. Und auch der ließ sich, wie sein Kollegen aus Wildalpen, ließ sich da also zu kriminellen Handlungen bewegen. Und es fing dann auch mit einer gefälschten Meldeadresse an. Das war die Uferstraße 18 und das ist ein Yachthaus am Neufelder See. Das war gar nicht bewohnbar. Also auch eine gegriffene Adresse. Ja. Und nach diesen vorgelegten Papieren sollte Heidrun-Anschlag am 4. Dezember 1965 in Lima in Peru als Tochter einer österreichischen Mutter namens Christina Freud zur Welt gekommen sein. Ja. Sie ist dann, hat dann quasi dann auch diese Staatsbürgerschaft erhalten. Nee, noch nicht, aber sie hat einen Reisepass bekommen, ja, auf den Namen Heidrun Freud, ihr angeblicher Mädchenname. Ne. Und aber zu dem Namen Anschlag kam sie dann durch eine Heirat mit Andreas Anschlag am 6. September 1990 auf dem Standesamt von Altaussee, bekannter Kurort im Salzkammergut. Vermutlich waren die beiden schon vorher ein Paar, waren schon in Russland verheiratet, aber sie konnte ja nicht ihre russischen Papiere vorlegen, die russischen Standesbeamten. Deswegen hat man sich mit diesem Trick geholfen, mit dieser wahrscheinlich zweiten Heirat.
Das hat sich jetzt alles in Österreich abgespielt und dann sind die Anschlags nach Deutschland gezogen. Was haben sie denn da gemacht?
Ja gut, die wurden eingeschleust im Juni 1988 in die Bundesrepublik. Der Andreas war als erster da. Ja. Dann ist seine Frau, die ist dann im September 1990 nachgekommen. Und sie haben also an unterschiedlichen Wohnorten gelebt, in Aachen, Meckenheim, Landau, dann zum Schluss in Marburg. Und der Andreas-Anschlag hatte ab Mai 2011 wegen seiner Tätigkeit bei der Fötsch Industrietechnik, also in Balingen, hatte da in diesem Nachbarort in Dürrwangen einen Zweitwohnsitz.
Davor hat er aber erstmal ein Studium gemacht.
Er hat dann 1990/91 im Wintersemester hat er ein Studium begonnen in Maschinenbau an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. War erfolgreicher Student, hat zwar lange gebraucht, 15 Semester, aber hat auch als studentische Hilfskraft gearbeitet. Und währenddessen hat dann die Heidrun ihre Tochter zur Welt bekommen und lebte aber dann zu Hause. Ja. Zunächst in einer einfachen Studentenbude, fuhr einen alten Opel, ein Kommilitone, hat sich daran erinnert, dass seine Frau die Heidi im Supermarkt kennengelernt hat und dass es ganz liebenswerte Menschen gewesen seien, sehr, sehr herzlich. Ja. Und wenn den Leuten mal dieser ausländische Akzent aufgefallen ist, ja, dann haben sie einfach gesagt, na ja, gut, aber wir sind ja halt in Lateinamerika aufgewachsen deswegen.
Nun könnte man ja schon, sage ich mal, den Akzent von jemandem, der aus Lateinamerika kommt und dann Deutsch spricht und jemandem, der aus Russland kommt und Deutsch spricht, womöglich unterscheiden. Ist das nie passiert, dass es jemandem aufgefallen ist?
Also offenbar ist es nicht aufgefallen, aber man muss schon auch dazu sagen, die Anschlagssprachen wirklich sehr gepflegtes Hochdeutsch mit diesem leichten Akzent. Offenbar haben sich die Leute mit dieser Erklärung, also dass das nun von ihrer Herkunft aus Lateinamerika stammt, haben die sich da offenbar damit zufrieden gegeben.
Was hat er dann nach seinem Studium genau gemacht,
also der Andreas Anschlag? Er hat nach seinem Studium, also schon dann 98, gleich einen guten Job bekommen, ne, beim Autozulieferer Mannesmann Boge GmbH. Gut verdient, 5.400 Mark damals, also etwa 2.700 Euro, war damals nicht wenig für einen Berufsanfänger. Und das hat sich auch herausgestellt, also der war ein heller Kopf, ja. Also er hat wirklich sehr, sehr rasch kapiert, was da losgeht in diesen Firmen und hat sich da gut angestellt, ne? Und man hat ihn vertraut und hat ihn auch rumgeschickt, also in der halben Welt rumgeschickt. Er war in Brasilien, Mexiko und Slowakei, hat dort Produktionsstätten besucht, hat auch Firmenstandorte in den USA, ne? hat er auch betreut, auch in Spanien. Und der hätte wahrscheinlich auch, wenn er so weitergemacht hätte, kann mir gut vorstellen, dass er richtig gute Karriere gemacht hätte. Ja. Der wäre noch aufgestiegen wahrscheinlich in so einer Firma.
Er hat dann parallel eine andere Karriere gemacht, zusammen mit seiner Frau. Wir haben es ja schon gesagt, also diese ganzen klischeehaften Darstellungen von Agenten aus Hollywood-Produktionen, mit denen hat das alles recht wenig zu tun. In einem Fall haben die beiden vielleicht aber doch einem Hollywood-Spion entsprochen. Nachdem man sie geschnappt hat, waren sie nämlich einfach nicht zum Reden zu bringen.
So ist es. Also vor Gericht waren die recht schweigsam. Sie sagten auch wenig zu ihrer Person und erst recht nichts zur Sache. Da ließen sie dann ihren Verteidiger sprechen. Ich denke mal, waren dann eigentlich auch anwaltlich beraten. Der hat gesagt, nö, Leute, das mache ich. Ja. Und aber es ist auch wirklich so, für Agenten gilt halt einfach eine Schweigepflicht, die Omerta gilt da absolut. Ich denke auch, dass die schon befürchten mussten, dass im Gerichtssaal der russische Geheimdienst jemand hingeschickt hat. Ja. Mhm. Und da war es natürlich sinnvoll, seine Worte zu wählen oder besser gar nicht zu sagen, weil das könnte man ihm ja später dann mal zur Last legen.
Für ein Gerichtsverfahren macht das Schweigen der beiden die Sache natürlich nicht unbedingt leichter, weil es dann zu einem reinen Indizienprozess kommt. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass die Ermittlerinnen und Ermittler möglichst viele Beweise zusammentragen, die auch dann dem Gerichtsverfahren standhalten und dann nicht zerlegt werden. Was wusste man denn zum Beispiel über die konkreten Spionageziele der zwei?
Indizienprozess, ja, aber die Bundesanwaltschaft, muss man sagen, die war gut munitioniert. Also die hatten wirklich dadurch, dass auch diese Verhaftung so gut geklappt hat, quasi in flagranti, haben die halt einfach wirklich viele Belege gehabt. Und also da war eigentlich nichts dran zu rütteln. Also Freispruch oder sowas kam da überhaupt nicht in Frage. Die Beweislage war, wie man sie immer so sagt, erdrückend. Ne? Ja, also es war schon klar, für wen sie gearbeitet haben, nämlich also für diesen russischen Geheimdienst mit dem schönen Namen Slushba Mneshai Razvedki, kurz gesagt SWR. Der war natürlich schon sehr interessiert dran, was läuft in der EU, in der EU-Zentrale in Brüssel, was läuft bei der NATO. Und darauf hat sich auch der Andreas Anschlag konzentriert bei seiner Tätigkeit, ne?
In Russland gibt es ja wie in vielen Ländern mehrere Geheimdienste. Und was es genau mit dem SWR auf sich hat, das erklärt uns jetzt kurz meine Kollegin Jasmin Nalbantoglu.
Bis zum Zerfall der Sowjetunion gab es dort sozusagen einen allumfassenden Geheimdienst, den KGB. Danach wurden in Russland mehrere neue Geheimdienste gegründet. Darunter war auch der SWR, der zivile Auslandsgeheimdienst. Er ist für die Aufklärungsarbeit auf den Feldern Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik zuständig. Außerdem versuchen die Agentinnen und Agenten des SWR, andere Geheimdienste auszuspionieren. Fachleute sprechen in diesem Fall von Gegenspionage. Dazu gehört zum Beispiel auch, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausländischer Geheimdienste als Doppelagenten anzuwerben. Expertinnen und Experten warnen immer wieder vor den Aktivitäten der russischen Geheimdienste in europäischen Ländern. Und das nicht erst seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Allein im April 2024 wurden 6 mutmaßliche russische Spione in Deutschland enttarnt. Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser betonte damals, die deutschen Sicherheitsbehörden hätten die Spionageabwehr massiv verstärkt. Der vermutlich bekannteste ehemalige russische Agent hat inzwischen übrigens eine viel höhere Stellung inne. Er kam im Jahr 1985 für den KGB nach Dresden und war bis 1990 in der damaligen DDR tätig. Später wurde er unter anderem Vizebürgermeister von St. Petersburg, dann Direktor des Inlandsgeheimdienstes und einige Jahre danach Ministerpräsident. Heute ist er Präsident seines Landes. Sein Name ist Wladimir Putin.
Jetzt wissen wir etwas mehr über den SWR und über die geheimen russischen Aktivitäten in Europa. Aber wofür genau hat sich denn der Geheimdienst in diesem konkreten Fall interessiert?
Also die Anschlags waren angesetzt auf die NATO und auf die Europäische Union. Da sollten sie also Informationen besorgen, dass man einfach im Bilde ist in Moskau, was die eigentlich so tun. Und die sind ja auch beide Institutionen sind ja auch weltweit tätig. Ja. Den Anschlagsbehilflich war da ein Beamter des niederländischen Außenministeriums mit dem Decknamen BR. Der war offenbar verschuldet. Man spricht auch von Spielsucht und der war auch empfänglich für finanzielle Angebote des Geheimdienstes. Der wurde übrigens im Mai 2012 festgenommen.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie die beiden an diesen niederländischen Beamten gekommen sind und auch warum er ihnen dann die Informationen gegeben hat, die sie wollten.
Wie genau die Anschlags auf diesen Beamten aufmerksam geworden sind, weiß ich nicht. Aber jedenfalls gab es ein erstes Treffen im Februar 2009 in Amsterdam und von da an sahen sie sich häufig und dieser Beamte mit dem Kürzel BR hat Anschlag geheime Papiere überreicht und hat dann auch gleich Geld kassiert von Anschlag. Der hatte das bar dabei. Daraufhin hat dann also auch dieser Beamte vierstellige Summen auf sein Bankkonto eingezahlt. War vielleicht ein bisschen dumm, aber sei es drum. Jedenfalls kam am Ende um die 70.000 Euro zusammen.
Und er hat dieses Geld schon gebraucht?
Vermutlich hat er das schon ausgegeben. Aber man konnte es ihm nachweisen anhand der Kontoauszüge.
Ja. Ja. Was für Informationen haben die zwei denn von ihm bekommen?
Also dieser Beamte aus dem Außenministerium, der hat den Anschlags mehrere hundert Dokumente überreicht oder übergeben, wie auch immer. Die Anschlags konnten damit die Zentrale in Moskau ins Bild setzen über Abstimmungsprozesse der NATO unter NATO- und EU-Mitgliedstaaten über Vorhaben und so weiter. Darunter waren also was dieser Beamte übergeben hat, das waren geheime EU-Berichte zur Polizeimission Eulex im Kosovo und über die Beobachtermission Eum in Georgien. Geliefert hat er auch Internes aus Sitzungen des Nordatlantikrats, ja, dem wichtigsten Entscheidungsgremium der NATO. Und dieser Nordatlantikrat hat beispielsweise im Frühjahr 2010 getagt, um ein strategisches Konzept zu beraten. Und im Mai 2011 hat er sich darüber beraten, die Zusammenarbeit der NATO mit Russland im Bereich der Raketenabwehr. Und im selben Monat hat der Rat auch eine Bedrohungsanalyse erörtert. Und im Sommer 2011 berief der Rat seine Strategie während der Revolution in Libyen, hatte die Leistungsfähigkeit des NATO-Krisenreaktionssystems bewertet und hat auch die laufenden NATO-Militäroperationen diskutiert. Die Qualität des Agentenanschlag, die sieht man halt einfach auch darin, also dass er sich auch auf dem diplomatischen Parkett bewegen konnte. Ja, also der hat einfach ja diese Sitzungen der Deutschen Atlantischen Gesellschaft hat er ja besucht oder Friedrich-Naumann-Stiftung und hat dann einfach so weiche Informationen hat er dort besorgt. Ne?
Also nicht nur Dinge, die per se geheim waren, sondern auch wirklich genetzwerkt.
Nee, es ging wirklich darum, die Russen wollten auch einfach wissen, was tut sich in dieser gesellschaftlichen Elite in Deutschland? Wie ticken die Deutschen? Was haben die so vor? Was wird da vorbereitet? Das sind ja eigentlich so vorpolitische, ein vorpolitisches Feld, die aber doch durchaus dann mal in die offizielle Politik einfließen können.
Also das sind Informationen, ich sag mal, die sind für die meisten Durchschnittsmenschen vielleicht nicht so interessant, für den russischen Staat aber doch sehr interessant und auch brisant. Die Anschlags hatten gute Kontakte. Sie haben wichtige, vermutlich auch weniger wichtige Informationen zusammengetragen und sie mussten dann ja aber diese Informationen irgendwie nach Russland übermitteln. Inzwischen sind ja sogar Chatinhalte in WhatsApp verschlüsselt, aber damals war sowas noch ganz anders und einfach eine unverschlüsselte E-Mail verschicken nach Russland ging natürlich auch nicht. Welche Optionen haben die zwei denn genutzt, um dann wirklich diese brisanten geheimen Informationen nach Moskau zu schicken?
Also sie haben da verschiedene Techniken benutzt, unter anderem über einen Agentenfunk, über Kurzwelle, über Satellit oder auch über internetbasierte Kanäle, diese selbst Linie D1 nannten. D1, D steht wahrscheinlich für Deutschland. Eine andere Methode war, und das hat mich nun wirklich, das hat mir wirklich gut gefallen, also das ist schon wirklich amüsant. Die haben versteckte Botschaften als Kommentare zu YouTube-Videos übermittelt. Die hatten einfach Filme, YouTube haben die kommentiert. Aber natürlich waren das Dinge, die der normale Mensch nicht verstanden hat, aber die in Moskau eben schon, Und der Nutzername jetzt für diese YouTube-Geschichten, also das war auch putzig, ne? Die Anschlags haben ihren Nutzernamen, haben sich Alpen Q1 genannt. Und Moskau reagierte unter Cristiano Footballer, Also wie sie wohl ausgerechnet auf CR7 gekommen sind, ist mir nicht klar, aber okay.
Ja, ich denke, was man zu beiden Nutzernamen sagen kann, ist ja sicherlich, die sind für einen Nutzer im deutschsprachigen Raum so unfassbar allgemein gehalten, dass sie wahrscheinlich komplett in der Masse untergehen. Also ich weiß nicht, wie viele Leute nach Cristiano Ronaldo irgendwie ihren Nutzernamen wählen. Ich habe auch mal nachgesehen, ob es diese YouTube-Accounts noch gibt, aber offenbar existieren die nicht mehr.
Ist ja wirklich jetzt schon über 10 Jahre her, ne? Dann sind die weg, Aber es ist auch so gewesen, dass sie auf, sagen wir, auf alter Väter, nach alter Väter Sitte Spionage betrieben hat, beziehungsweise also die Übertragung von Informationen. Das klassische Mittel sind ja tote Briefkästen. Man legt an einem Ort, legt man Briefe, vielleicht schon aber auch, sagen wir, CDs oder sowas, die deponiert man an bestimmten Orten. Also man hat bei den Anschlags, hat man Straßenkarten aufgefunden und da waren also rund um Bonn waren da also auffällig viele Markierungen eingetragen. Und als man dann nachgeschaut hat, da hat man festgestellt, also dass dort alleinstehende Bäume waren, Holzkreuze oder markante Steine. Also man muss ja da sowas haben, dass die das abholen, dass die es dann auch wirklich finden. Also dort müssen Erddepots gewesen sein. Aus entschlüsselten Funksprüchen der Anschlags hat man dann auch erfahren, also dass sie sich manchmal geärgert haben, wenn diese toten Briefkästen nicht sofort geleert worden sind, Und wie gesagt, da haben die sich beschwert darüber.
Die beiden waren mehr als 20 Jahre als Spione aktiv. Das heißt, offenbar waren sie auch wirklich sehr gut in dem, was sie da gemacht haben, weil sie so lange nicht entdeckt worden sind. Und dann sind die Ermittler dann doch nach all der Zeit auf die zwei aufmerksam geworden und haben sie festgenommen. Wie ist es dazu gekommen?
Also nach dem, was man da gehört hat, auch im Prozess, haben im Sommer 2011 Mitarbeiter der deutschen Spionageabwehr von einem befreundeten osteuropäischen Nachrichtendienst einen Hinweis erhalten auf russische Spionageaktivität. Und zur gleichen Zeit wurde auch in den USA ein russischer Agentenrin ausgehoben. Und dabei war die 28 Jahre alte Anna Chapman, soll eine attraktive Frau gewesen sein, wie aus, jetzt wirklich wie aus einem James-Bond-Film, wurde auch bezeichnet als Agentin 906090 oder Agentin 006, also Anspielung auf James Bond, ganz klar.
Zu Chapman kann man sagen, das sind jetzt keine Begriffe von uns, also die finden sich tatsächlich so häufig im Netz und auch in der Berichterstattung, weil die junge Frau dann, als sie später nach Russland zurückgekehrt ist, auch selbst dieses Image genutzt hat und als Model und als TV-Moderatorin dort durchgestartet ist. Und sie hat sich dann auch mal leicht bekleidet für ein russisches Männermagazin fotografieren lassen mit einer großen Pistole in der Hand. Aber das nur am Rande. Mhm. Wir kommen zurück zu den Anschlags. In den USA wurden dann also diese Agenten enttarnt und die Spione in Deutschland, die haben das ja sicher mitbekommen, dass da irgendwas läuft. Haben die sich irgendwie Sorgen gemacht oder haben sie sich dann nicht überlegt, ob sie vielleicht an dem Punkt langsam über eine Flucht aus Deutschland nachdenken sollten?
Wahrscheinlich wussten die Anschlags nicht von der Gefahr, also dass sie entdeckt werden und enttarnt werden. Aber die Zentrale in Moskau hat offenbar Wind bekommen, dass man ihren Agenten auf der Spur ist. Und deswegen sind die Anschlags dann auch im August 2011 nach Belgrad zitiert worden, also auf quasi schon auf sicherem Grund. Und es ist ihnen dort mitgeteilt worden, dass man sie abziehen müsse und dass man sie dann für eine neue Aufgabe in der Heimat verwenden würde. Und die Anschlags haben dann auch gleich darauf reagiert. Er hat seinen Job in Balingen gleich zum Jahresende, also 2011, hat er gekündigt, ist aber immer nervöser geworden und hat dann sogar dann schon zum 31. Oktober einen Aufhebungsvertrag unterzeichnet. Und er hat auch den Mietvertrag für seine Wohnung in Dürrwangen, hat er auch gekündigt.
Bevor wir jetzt dann zur Festnahme und dem Gerichtsverfahren gegen die beiden kommen, würde mich noch interessieren, warum haben die das eigentlich alles gemacht? Also haben die einfach sehr gut verdient als Spione oder war es wirklich so die Liebe zum Vaterland, dass sie da für Russland in Europa spionieren? Oder hatte das irgendeinen anderen Grund?
Also es waren auf jeden Fall mehrere Faktoren im Spiel. Unter anderem auch Geld, eine Geldgeschichte. Also der Verdienst war wirklich überdurchschnittlich. Ja, die hatten ein sehr hohes Einkommen. Sie hatten aber auch dann die Möglichkeit, im Westen zu leben, in bester Lebensqualität, konnten ja reisen und Urlaub machen. Sie waren auch in einer sicheren Umgebung. Ja. Gut, war es nun jetzt auch Patriotismus, war es Loyalität zu ihrem Land? Also davon hat dann der Verteidiger schon gesprochen, der Dieter Pötschke, der hat die natürlich, oder Horst Dieter Pötschke, der hat es natürlich schon in den Vordergrund geschoben. Also dieses Motiv, also dass sie aus Loyalität zu ihrem Vaterland ins Ausland gegangen sind, um dieses Ausland auszuspionieren. Aber da muss ich sagen, da sind mir im Prozess fast die Tränen gekommen.
Wenn du sagst, sie haben viel verdient, wie viel verdient man denn als russischer Spion in Deutschland?
Ja, also es war mehr, als ich mir vorher vorstellen konnte. Es waren 8.300 Euro im Monat, die sie bekamen aus Moskau. Natürlich unversteuert. Ja. Wo immer das Geld gelandet ist, weiß ich nicht. Aber dann kam ja noch das Gehalt von Andreas Anschlag. Ne? Der hatte nun wirklich diesen tollen Job in der Industrie und also der hatte nach Abzug aller Abzüge, Sozialversicherung und so weiter, hat er 3.500 netto verdient. Ja? Und das war dann schon viel Geld insgesamt. Trotzdem hat sich die Bundesanwaltschaft hat sich gefragt, wie es eigentlich zu diesen großen Ersparnissen kommen konnte.
Wie viel Geld haben Sie denn angesammelt?
Also
und vielleicht auch, wo haben Sie dieses Geld angesammelt?
Also die Bundesanwaltschaft hat von 690.000 Euro gesprochen, wo immer auch diese Euros lagen.
Dann kam es im Oktober 2011 zu der Szene, die wir schon beschrieben haben am Anfang. Also die Ermittler schlagen in Deutschland zu an zwei Orten, nehmen das Ehepaar fest und dann sind die zwei in Stuttgart vor Gericht gestellt worden. Jetzt hast du schon gesagt, Balingen war eigentlich ein Zweitwohnsitz. Warum genau ist dieses Verfahren dann in Stuttgart gelandet?
Es war so, dass Andreas Anschlag der Hauptangeklagte war und deswegen und er in Balingen oder bei Balingen festgenommen worden ist. Und deswegen ist dann der Oberlandesgerichtsbezirk Stuttgart. Dort musste dann auch der Gerichtsort sein, also dann das OLG in Stuttgart.
Was stand dann in der Anklage?
Also in ganz dürren Worten hat die Bundesanwaltschaft ihnen einen besonders schweren Fall geheimdienstlicher Agententätigkeit vorgeworfen.
Bevor wir jetzt nochmal genauer zu den beiden und auch zu ihrem Verhalten im Prozess kommen, gibt es noch eine andere Person, die du gerade schon angesprochen hast, über die ich kurz mit dir reden will. Und zwar über den Anwalt von Andreas Anschlag. Das war Horst Dieter Pötschke. Ein Mann über den die Welt mal geschrieben hat, er sei der Anwalt, dem die Ostspione vertrauen. Und du hast ihn ja vor Gericht erlebt. Kannst du uns ein bisschen mehr über Pötschke erzählen und vielleicht auch dazu, wie die Welt zu dieser Überschrift über ihn kam?
Er hatte eine ganze Reihe von russischen Spionen, hat er verteidigt vor deutschen Gerichten. Und so ist jetzt auch dieses Gericht in Stuttgart für ihn eine Bühne geworden. Er war ja nur ein gesprächiger Mann. Also er war ja auch zugänglich, also auch für Journalisten. Man konnte über die Sache konnte man nicht so viel reden, aber plaudern konnte man mit ihm wunderbar. Ja, da war der absolut zugänglich. Damals war er schon im fortgeschrittenen Alter, war 73, stammte aus München. Soviel ich weiß, ist er nach wie vor tätig. Sein prominentester Mandant war kein geringerer als Günter Guillaume, der Mann, der Willy Brandt, den Bundeskanzler Willy Brandt, bespitzelt hat. 1986 hat er den Ingenieur Manfred Rotsch verteidigt. Der war jahrzehntelang beim Rüstungskonzern Messerschmitt Bölko Blohm. Und ja, wie gesagt, ein umgänglicher Typ, hat einen freundlichen Umgangston gehabt. Sein Ziel war natürlich, war schon auch eine niedrige Haftstrafe. Andreas Anschlag hat ja nun wirklich durchgängig geschwiegen. Da hat der Pötsch die Gesprächsführung vor Gericht hat er übernommen. Und er war es dann auch beispielsweise, der dann mal mit einer Klage kam, dass nämlich das Essen schlecht gewesen sei in der Haftanstalt bei Andreas Anschlag.
Auch wenn die Anschlags dann vor Gericht selbst geschwiegen haben und ja einfach nur da gesessen sind, konntest du ja sicher Eindrücke von ihnen sammeln, wie sie sich da verhalten haben oder wie sie reagiert haben auf die Dinge, die da besprochen wurden. Was waren denn deine Eindrücke?
Also mein Eindruck war, also, dass ich Andreas Anschlag total im Griff hatte. Na, der hat sich überhaupt keine emotionale Erregung erlaubt. Er hat auch beim, als das Urteil verkündet worden ist, war total beherrscht und ernst und stoisch und also unerschüttert. Ja. Gut, manchmal hat er auch ein bisschen gelangweilt geguckt, hat so etwas über die Zuschauerreihen hinweggeschaut. Manchmal hat er aber einfach nur so auf den Tisch geschaut. Ja. Und als dann auch das Urteil verkündet worden ist, das Strafmaß, hat er keinerlei Regung gezeigt. Ja. Wobei ich dann schon auch annehme, dass er sich sicher war, ich werde die Strafe nicht voll absitzen müssen.
Und seine Frau?
Bei ihr war es anders. Die Heidrun hat schon emotionaler reagiert als ihr Mann und hat schon auch mal Tränen vergossen während des Verfahrens, nämlich als das Gericht auf ihre Tochter zu sprechen kam. Der Grund war sicherlich der, die Tochter muss ja nach der Verhaftung der Eltern aus allen Wolken gefallen sein. Also die hat nach allem, was man weiß, nichts davon gewusst, was ihre Eltern treiben. Die dachte, ja gut, mein Vater ist bei der Industrie beschäftigt, meine Mutter macht den Haushalt, kümmert sich um mich, ja, geht einkaufen und so weiter.
Und die Eltern sind in Südamerika geboren.
Ja, genau. Und haben österreichische Staatsangehörigkeit. Ja. Es wird sicherlich für diese Heidrun schwierig gewesen sein, jetzt ihrer Tochter das alles zu erklären. Also da hatte sie sicherlich Probleme dabei. Und deswegen hat sie dann auch immer, wenn auf ihre Tochter zu sprechen gekommen ist, da hat sie emotional reagiert. Ist ja tatsächlich auch mal, ist sie in Tränen ausgebrochen.
Was man dazu auch wissen muss, ist das Alter der Tochter. Die war dann beim Prozess 21 Jahre alt. Das heißt, die hat wirklich ihre komplette Kindheit und ihre komplette Jugend mit diesen Vorstellungen über eine falsche Identität mehr oder weniger gelebt.
Man muss sich da auch vorstellen, dieses Mädchen lebte ja auch in einem Umfeld, hatte bestimmt Freunde. Man muss sich dann vorstellen, wie sie denn den Freund beibringen muss, ja, dass sie eigentlich eine ganz andere ist, als bisher vorgegeben worden ist. Ja. Das muss die sicherlich in eine schwierige seelische Situation reingebracht haben.
Am 2. Juli 2013 ist dann das Urteil verkündet worden. Du hast schon angesprochen, es war klar, dass die beiden verurteilt werden. Erstmal, welche Urteile gab es denn und wie haben die zwei reagiert im Gericht?
Also es gab 6,5 Jahre für den Andreas-Anschlag und 5,5 Jahre für die Heidrun. War ein bisschen weniger, als die Bundesanwaltschaft gefordert hatte, weil die hatte 7,5 für Andreas-Anschlag gefordert. Also nur in dem Fall hatten sie mehr gefordert. Bei der Heidrun hatten sie 4,5 Jahre, also ein Jahr unter dem Strafmaß, das dann tatsächlich am Schluss rauskam. Die Reaktion auf das Urteil war eigentlich, sie wirkten eher befreit. Man muss sich vorstellen, 29 Sitzungstage muss man da verbringen, muss stillsitzen, wird jeden Tag aus der Haftanstalt hin und her gefahren. Und dann denke ich, dann waren sie wirklich froh, dass sie das hinter sich gebracht haben.
Besonders lange saßen sie dann auch beide nicht mehr in Haft. Heidrun-Anschlag wurde im November 2014 in ihre Heimat ausgewiesen, nachdem sie die Hälfte ihrer Haftstrafe abgesessen hatte. Interessant finde ich das unter anderem deshalb, weil sie ungefähr 500.000 Euro zahlen musste, um freizukommen. Und es sah ja wohl nicht so aus, als hätte sie dieses Geld aus dem Vermögen, von dem die Ermittler wussten, genommen. Das heißt, es muss irgendwo anders hergekommen sein.
Also die Heidrun ist im November 2014 ausgewiesen worden und wie du gesagt hast, sie musste 500.000 Euro zahlen. Aber mir ist echt ein Rätsel, woher das Geld gekommen ist. Ich kann mir das nicht erklären.
Ich meine, wir begeben uns natürlich jetzt in den Bereich der Spekulation, aber es sieht schon so aus, als hätte der russische Staat da seine Finger dann mit im Spiel und würde diese Treue der beiden dann belohnen.
Kann sein, aber wir wissen das einfach nicht genau. Also es bleibt einfach offen.
Und ihr Ehemann ist dann später ausgewiesen worden, aber auch er ist inzwischen wieder längst in Russland.
Ja, also der saß in Butzbach in der hessischen Vollzugsanstalt, wurde Mitte 2015 in seine Heimat abgeschoben. Er hatte dann doch aber immerhin, also wenn man die U-Haft mit einberechnet, saß er 4 Jahre in deutschen Gefängnissen.
Über die beiden wurde damals natürlich viel in Medien berichtet. Mal wurden sie so dargestellt als, ich sag mal, die kleinen Fische, die jetzt vielleicht nicht so ganz bedeutend waren. Es war aber auch immer mal wieder die Rede von Top-Agenten. Wie ist denn da am Ende deine Einschätzung? Waren die wichtig oder waren sie es eigentlich nicht?
Also ich denke mal, dass sie nicht so wichtig waren wie Guillaume. Ja, der war ja nun ganz nahe dran am Bundeskanzler. Das war ja wirklich ein Wahnsinnserfolg für den DDR-Geheimdienst damals. Ja. Aber eines muss man schon sehen, also die Anschlags waren hochprofessionell. Also erst einmal, wie sie sich Informationen beschafft haben, aber auch, wie sie die Technik beherrscht haben, diese Informationen auch weiterzugeben, ohne dass die deutschen Behörden das merken. Auch diese exzellente Tarnung, wie sie es geschafft haben, in die westliche Gesellschaft einzutauchen, ins Berufsleben, diese Kaltblütigkeit und auch diese spürbare Selbstbeherrschung, die waren wirklich super ausgebildet. Ja? Und deswegen glaube ich nicht, dass es irgendwelche ganz kleine Rädchen waren, sondern die hatten da schon eine Bedeutung. Und das kann man auch aus dieser Entlohnung erkennen, weil diese Entlohnung zeigt auch die hohe Wertschätzung der Auftraggeber. Und man sollte sich, finde ich, jetzt auch nicht von den Klischees der Agentenfilmen täuschen lassen. Das Leben eines Agenten kann über lange Zeit tröge sein. Man geht einfach einem Handwerk nach, wo der Puls nicht immer nach oben geht. Und man muss auch nicht mit der Knarre in der Hand herumlaufen und sich Verfolgungsjagden mit dem Auto liefern oder mit dem Motorrad. Solche Sachen gibt es im Film, um einfach so einen Film spannend zu machen.
Wir hatten vorhin dann auch kurz über die Agentin Anna Chapman gesprochen. Bei der war es so, als sie dann zurück nach Russland gekommen ist, da hat sie schon auch die Öffentlichkeit gesucht, in der Öffentlichkeit gearbeitet, auch die sozialen Medien intensiv genutzt. Bei den Anschlags war das anders. Also die sind nach Russland ausgewiesen worden und dann hat man eigentlich nichts mehr von denen gehört. Hast du dich in all den Jahren danach nochmal gefragt, was aus den beiden wohl geworden ist?
Am 10. Jahrestag des Prozesses war ich allerdings auch schon im aktiven Ruhestand, ja, aber also nicht mehr als Korrespondent tätig, bin ich durch Zufall draufgekommen. Es ist jetzt 10 Jahre her und ich habe mich dann schon interessiert, was ist eigentlich aus denen geworden. Und da habe ich schon auch nochmal nachgefragt und auch sogar noch eine Anfrage gestellt an die Generalstaatsanwalt in Mannheim, war das glaube ich, ja. Und habe dann nur eine kurze Auskunft bekommen, also dass die beiden nicht mehr in Deutschland seien.
Das heißt, wir wissen wirklich überhaupt nichts darüber, was sie heute tun, wo sie sind. wie sie vielleicht auch noch im Nachhinein dann entlohnt wurden für ihre Dienste für den russischen Staat, dann bleibt mir eigentlich an der Stelle nur noch zu sagen, danke, Raimund, dafür, dass du uns diese spannende Spionagegeschichte mitgebracht hast.
Ja, bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht.
Ja, und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dran geblieben seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.